From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Thomas
S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this afternoon.
Wir heißen Sie willkommen zur fünften und letzten Versammlung der 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für den Gesang in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessop und Mac Wilberg. Die Orgel spielt Bonnie Goodliffe und Linda Margetts. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied I Saw a Mighty Angel Fly. Das Anfangsgebet spricht dann Elder J. E. Jensen von den 70ern. Nach dem Gebet singt der Chor Jesus, wenn ich nur denk an dich. Präsident Boyd K. Packer, der amtierende Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, wird dann zu uns sprechen. Und danach Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgen Bruder A. Roger Merrill, der Präsident der Sonntagsschule, sowie Elder Craig A. Carden von den 70ern. Der Chor bitte.
Thank you.
Our Father, who art in heaven.
Unser Vater, der du im Himmel bist. Wir ehren deinen Namen und danken dir für diese herrliche Generalkonferenz, dafür, dass wir den Geist in reichem Maße verspürt haben. Wir danken dir auch für die Fülle des Evangeliums, die in den letzten Tagen wiederhergestellt worden ist, und für Offenbarung, dass der Himmel für wahr geöffnet ist und dass du zu uns sprichst. Wir danken dir für die heiligen Schriften und all die anderen Segnungen, die aus dieser Kirche, deinem Reich auf Erden, heute resultieren. Wir bitten dich für diejenigen, die heute zu uns sprechen werden, dieser Abschlussversammlung. Bitte öffne ihnen den Mund, dass sie ihre Worte uns erreichen werden und dass wir von deinem Geist unterwiesen werden mögen. Nicht nur durch das, was sie sagen, sondern auch das, was unausgesprochen bleibt. Dass wir gemäß unserem konkreten Bedürfnis durch deinen Geist unterwiesen werden. Und dass wir nach dem handeln, was wir hier in all diesen Konferenzversammlungen gelernt haben. Wir danken dir für deinen heiligen Sohn und wie er sich auf unser Leben auswirkt. Wir erflehen deine Segnungen auf uns herab für diese Versammlung im Namen Jesu Christi. Amen.
Am
26. Juli 1847, ihren dritten Tag im Tal, der zweite war nämlich ein Sabbat gewesen, bestieg Brigham Young mit einigen der 12 Apostel und ein paar anderen einen Berggipfel, der ungefähr 2,5 Kilometer von der Stelle entfernt ist, an der ich jetzt stehe. Sie hielten dies für einen guten Platz, ein Panier für die Nationen aufzustellen. Heber C. Kimball trug ein gelbes Halstuch. Dieses banden sie an Willard Richards Gehstock und ließen es hoch oben wehen, ein Panier für die Nationen. Brigham Young gab dem Ort den Namen Ensign Peak, Bannerspitze. Danach stiegen sie hinab zu ihrem abgenutzten Wagen, zu den wenigen Habseligkeiten, die sie 3200 Kilometer weit transportiert hatten, und zu ihren von der Reise erschöpften Mitstreitern. Nicht, was sie besaßen, gab ihnen Kraft, sondern das, was sie wussten. Sie wussten, dass sie Apostel des Herrn Jesus Christus waren. Sie wussten, dass ihnen das Priestertum durch Engel gebracht worden war. Sie wussten, dass sie die Gebote und die Bündnisse hatten, die der ganzen Menschheit die Möglichkeit zu Errettung und Erhöhung in der Ewigkeit boten. Sie waren sicher, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert wurden. Sie arbeiteten emsig daran, Gärten anzulegen und Unterkünfte zu errichten, die ihnen im herannahenden Winter Schutz bieten sollten. Sie bereiteten die Ankunft derer vor, die bereits in der Prärie unterwegs waren und ihnen zu diesem neuen Sammelplatz folgten. Eine Offenbarung, die 9 Jahre zuvor niedergeschrieben wurde, wies sie an: Erhebt euch und lasst euer Licht leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei. Und damit die Sammlung im Land Zion und in seinen Pfählen Schutz bewirke und eine Zuflucht sei vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Sie sollten das Licht sein, an dem man sich orientiert. Der Maßstab, der durch Offenbarung festgelegt ist, ist in den Lehren des Evangeliums Jesu Christi enthalten, wie sie in den Heiligen Schriften zu finden sind. Die Grundsätze des Evangeliums, an denen wir unser Leben ausrichten, sind auf der Lehre gegründet, und der Maßstab richtet sich an diesen Grundsätzen aus. An diesen Maßstab sind wir durch die Bündnisse gebunden, die uns im Rahmen heiliger Handlung des Evangeliums durch diejenigen zugänglich gemacht werden, die Priestertumsvollmacht empfangen haben. Diesen glaubenstreuen Brüdern war es nicht freigestellt, so wie es auch uns nicht freigestellt ist, den Maßstab zu ändern oder zu missachten. Wir müssen danach leben. Es hilft uns nichts, einfach zu sagen, er spiele keine Rolle. Wir wissen, dass er eine Rolle spielt, denn alle Menschen sind genügend unterwiesen, um Gut von Böse zu unterscheiden. Wenn wir unser Bestes geben, dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Wenn wir versagen, was vorkommt, oder stolpern, was passieren kann, dann steht uns immer das Heilmittel der Umkehr und Vergebung zur Verfügung. Wir müssen unseren Kindern den sittlichen Maßstab vermitteln, dass sie jegliche Unsittlichkeit meiden. Die kostbaren Kräfte, die ihrem Körper innewohnen, dürfen nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Wir müssen unserem Ehepartner vollkommen treu sein. Wir sollen das Gesetz des Zehnten befolgen. Wir erfüllen unsere Aufgaben in der Kirche. Wir versammeln uns jede Woche zur Abendmahlsversammlung, um unsere Bündnisse zu erneuern und die Verheißungen zu erlangen, die in den einfachen und heiligen Gebeten für Brot und Wasser enthalten sind. Wir sollen das Priestertum ehren und uns an die Bündnisse und Verordnungen halten. Diese Brüder auf Ensign Peak wussten, dass sie ein einfaches Leben führen und sein Abbild, das Abbild Christi, in ihren Gesichtsausdruck aufnehmen sollten. Ihnen war klar, dass die Pfähle ein Schutz und eine Zuflucht sein sollten, aber zu jener Zeit gab es nicht einen einzigen Pfahl auf der Erde. Sie wussten, dass es ihre Mission war, Zions Pfähle in jeder Nation der Erde aufzurichten. Vielleicht haben sie sich gefragt, welche Art Grimm oder Sturm ihnen noch widerfahren könnte, den sie nicht schon erlebt hatten. Sie hatten brutale Verfolgung, Gewalt und Terror ertragen. Ihre Häuser waren niedergebrannt, ihr Eigentum war ihnen genommen worden. Wieder und wieder waren sie aus ihren Häusern vertrieben worden. Sie wussten damals, wie auch wir jetzt wissen, dass der Widerstand nicht enden würde. Die Art ändert sich, aber wird niemals aufhören. Herausforderungen wie die, denen die frühen Heiligen gegenüberstanden, würden niemals aufhören. Neue Herausforderungen wären zwar anders, aber sie wären nicht harmloser als die, die sie bereits bestanden hatten. Heute gibt es weltweit schon mehr als 1000 Zionspfähle. Es gibt einige Millionen Mitglieder und ihre Zahl nimmt weiter zu. Beides kann nicht aufgehalten werden, denn dies ist das Werk des Herrn. Es gibt heute Mitglieder in 169 Ländern und sie sprechen über 200 Sprachen. Manche leben mit einer unausgesprochenen Furcht vor dem, was uns und unsere Kinder in dieser Welt erwartet. Die Sittlichkeit und die Geistigkeit nehmen immer weiter ab. Wenn wir uns in der Kirche versammeln, die einfachen Grundsätze des Evangeliums befolgen, ein reines Leben führen, das Wort der Weisheit befolgen, unsere Priestertums- und sonstigen Aufgaben erfüllen, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Das Wort der Weisheit ist ein Schlüssel für einen gesunden Körper und für das Empfangen von Offenbarung. Meiden Sie Tee, Kaffee, Alkohol, Tabak und Drogen. Wir können dort leben, wo wir möchten und unser Bestes geben, um für unseren Lebensunterhalt zu sorgen, sei es wenig oder viel. Wir können frei wählen, wie wir unser Leben gestalten und uns dabei gewiss sein, dass der Allmächtige dem zustimmt oder sogar eingreift, wenn wir beständig auf die geistige Führung vertrauen. Jeder Pfahl ist ein Schutz und eine Zuflucht und ein Banner. Jeder Pfahl ist unabhängig, mit allem ausgerüstet, was für die Errettung und Erhöhung derer notwendig ist, die sich in seinen Einfluss begeben, und Tempel sind näher als je zuvor. Der Widerstand hat nie aufgehört. Es gibt Fehlinterpretationen und falsche Darstellungen von uns und unserer Geschichte. Manche davon sind böswillig und widersprechen ganz gewiss den Lehren Jesu Christi und seinem Evangelium. Manchmal wenden sich geistliche oder sogar religiöse Organisationen gegen uns. Sie tun, was wir niemals tun würden. Wir greifen andere nicht an, kritisieren und bekämpfen sie nicht, so wie sie es mit uns tun. Sogar noch heute werden einige absurde Geschichten herumerzählt und so oft wiederholt, bis man sie schließlich glaubt. Eine davon ist, dass Mormonen Hörner haben. Vor Jahren war ich bei einem Symposium an einer Hochschule in Oregon. Anwesend waren ein katholischer Bischof, ein Rabbi, je ein Geistlicher der Episkopalkirche, der Evangelischen Kirche sowie der Unitarian Universalists und ich. Der Rektor der Schule, Dr. Bennett, hatte uns zu einem Frühstück eingeladen. Einer der Anwesenden fragte mich, welche meiner Frauen ich denn mitgebracht hätte. Ich erklärte ihnen, dass ich nur eine zur Auswahl habe. Für eine Sekunde dachte ich, dass ich der Einzige sei, über den man sich lustig machen würde. Doch dann fragte jemand den katholischen Bischof, ob er auch seine Frau mitgebracht habe. Die nächste Frage ging dann wieder an mich. Stimmt es, dass Mormonen Hörner haben? Ich schmunzelte und erwiderte, ich kämme mir die Haare so, dass man sie nicht sieht. Dr. Bennett, der schon völlig kahl war, legte sich beide Hände auf den Kopf und sagte, oh, aus mir werden Sie dann nie einen Mormon machen. Das Seltsamste aber ist, dass ansonsten intelligente Menschen behaupten, wir seien keine Christen. Das zeigt doch, dass sie wenig oder gar nichts über uns wissen. Es ist richtig, dass man sich nicht selbst emporbewegen kann, indem man andere erniedrigt. Manch einer meint, dass unser hoher Maßstab Wachstum verhindert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ein hoher Maßstab ist wie ein Magnet. Wir sind alle Kinder Gottes und fühlen uns zur Wahrheit und zum Guten hingezogen. Wir stehen vor der Herausforderung, in einer von dunklen Wolken der Schlechtigkeit bedeckten Welt eine Familie großzuziehen. Einige unserer Mitglieder sind verunsichert und fragen sich manchmal, gibt es einen Ort, an dem man all dem entrinnen kann? Gibt es eine andere Stadt oder ein anderes Land, in dem man sicher ist und Zuflucht finden kann? Die Antwort lautet eigentlich nein. Den Schutz und die Zuflucht gibt es dort, wo unsere Mitglieder jetzt leben. Im Buch Mormon wird prophezeit, ja, und dann wird das Werk durch den Vater unter allen Nationen beginnen, um den Weg zu bereiten, wodurch sein Volk gesammelt werden kann, heim in das Land seines Erbteils. Diejenigen, die von der Welt in die Kirche kommen, die Gebote halten, das Priestertum ehren und sich aktiv beteiligen, haben die Zuflucht gefunden. Vor einigen Wochen erinnerte uns L. Robert C. Oakes, einer der 7 Präsidenten der 70er, ein 4-Sterne-General und Befehlshaber der NATO-Luftstreitkräfte in Mitteleuropa im Ruhestand, in einer unserer Versammlungen an die Vereinbarung, die am 2. September 1945 von 10 Nationen an Bord des Schlachtschiffs Missouri in der Bucht von Tokio unterschrieben wurde und damit den Zweiten Weltkrieg beendete. Einige von uns waren zu dieser Zeit in Asien. Elder oder General Oak sagte, ich kann mir für heute gar kein Umfeld vorstellen, in dem ein solches Treffen abgehalten werden könnte oder wo eine derartige Vereinbarung unterschrieben werden könnte, die den Krieg gegen den Terrorismus und das Böse beenden würde, in den wir heute verwickelt sind. Dieser Krieg ist anders. Wir sollen uns nicht fürchten, auch nicht in einer Welt, in der die Feindseligkeiten niemals aufhören werden. Der Krieg des Widerstreits, der in den Offenbarungen vorhergesagt wurde, setzt sich heute fort. Wir sollten glücklich und optimistisch sein. Wir sollen uns nicht fürchten. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Wir wissen, dass sich in der Kirche alles um die Familie dreht. Wo auch immer in der Welt Mitglieder leben, sollten sie eine Familie gründen, in der Kinder willkommen sind und als eine Gabe des Herrn geschätzt werden. Eine würdige Familie von Heiligen der letzten Tage leuchtet als Beispiel für die Welt. Wir sollen nicht nur die höchsten Maßstäbe wahren, sondern jeder von uns soll ein Maßstab und ein Banner, ein Schutz, eine Zuflucht sein. Unser Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. All die Mühen und Anstrengungen der vergangenen Generationen haben uns in unseren Tagen die Fülle des Evangeliums Jesu Christi gebracht und damit die Vollmacht zu dienen und die Mittel, den geistlichen Dienst zu Wege zu bringen. Alles läuft in dieser Evangeliumszeit der Fülle zusammen, in der alles vollendet und die Erde für das Kommen des Herrn vorbereitet wird. Wir sind genauso ein Teil dieses Werkes wie die Männer, die das gelbe Halstuch von Willard Richards Gehstock abgenommen haben und dann vom Ensign Peak hinabgestiegen sind. Dieses Tuch wehte hoch oben als Zeichen der großen Sammlung, die in alter wie in neuzeitlicher heiliger Schrift prophezeit wurde. Wir bezeichnen die Kirche als unseren Schutz, unsere Zuflucht. In der Kirche finden wir Sicherheit und Schutz. Mittelpunkt ist das Evangelium Jesu Christi. Die Heiligen lernen, in sich zu gehen und die erlösende Macht des Erretters der ganzen Menschheit zu erkennen. Die Grundsätze des Evangeliums, die in der Kirche gelehrt werden und wie wir sie aus den Heiligen Schriften lernen, werden für jeden Einzelnen von uns und für unsere Familien zur Richtschnur. Wir wissen, dass das Zuhause, das wir errichten, und das Zuhause unserer Nachkommen die Zuflucht sein wird, von der in den Offenbarungen gesprochen wird. Das Licht, das Banner, das Panier für alle Nationen und die Zuflucht vor dem sich zusammenbrauenden Sturm. Das Panier, zu dem wir alle hineilen sollen, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters, dessen Kirche dies ist und dessen Name wir tragen und dessen Vollmacht wir besitzen. Wir schauen gläubig nach vorn. Wir haben in unserem Leben vieles gesehen und viel wird noch geschehen, was unseren Mut fordern und unseren Glauben stärken wird. Wir sollen uns freuen und jubeln. Unser Lohn im Himmel wird groß sein. Wir brauchen uns für die Kirche und für unsere Geschichte nicht zu entschuldigen. Nehmen Sie die Geschichte der Kirche bereitwillig in Schutz, wie auch das Evangelium Jesu Christi. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Wir werden vor Herausforderungen stehen, denn wir können sie nicht umgehen und werden das Evangelium Jesu Christi lehren und ihn als unseren Erretter und unsere Zuflucht, unseren Erlöser, verkünden. Wenn ein abgetragenes gelbes Halstuch gut genug war, um der Welt ein Panier zu sein, dann können gewöhnliche Männer, die das Priestertum tragen, und gewöhnliche Frauen und gewöhnliche Kinder in gewöhnlichen Familien, die überall auf der Welt nach besten Kräften nach dem Evangelium leben, als Banner, als Schutz und als Zuflucht erstrahlen gegen all das, was noch über die Erde ausgeschüttet wird. Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Diese Kirche wird gedeihen. Sie wird bestehen. Dessen bin ich absolut gewiss. Dieses Zeugnis gebe ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bete nun darum, dass der Heilige Geist mir und Ihnen beistehen möge, wenn ich über wichtige Evangeliumsgrundsätze zu Ihnen spreche. Als Priestertumsführer besuche ich stets gern die Mitglieder zu Hause. Besonders gern besuche ich Mitglieder, die gemeinhin als weniger aktiv bezeichnet werden. In meiner Zeit als Pfahlpräsident rief ich oftmals einen der Bischöfe an und bat ihn, gebeterfüllt ein Mitglied oder eine Familie auszuwählen, die wir dann gemeinsam besuchten konnten. Bevor wir uns auf den Weg machten, knieten wir uns nieder und baten den himmlischen Vater um Führung und Inspiration für uns und für die Mitglieder, mit denen wir sprechen wollten. Bei unserem Besuch kamen wir bald zur Sache. Wir brachten zum Ausdruck, dass wir dankbar waren und uns darüber freuten, dass wir sie besuchen konnten. Wir erklärten ihnen, dass wir als Diener des Herrn und in seinem Auftrag hier waren. Wir sagten, dass wir sie vermissten und sie brauchten und dass auch sie die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums brauchten. Ziemlich bald im Laufe des Gesprächs fragte ich meist sinngemäß, können Sie uns bitte sagen, weshalb Sie sich nicht aktiv an all dem Guten und den Programmen beteiligen, die die Kirche zu bieten hat? Ich habe Hunderte, Aberhunderte solcher Besuche gemacht. Jedes Mitglied, jede Familie, jedes Zuhause war anders und dementsprechend fiel auch die Antwort anders aus. Doch im Laufe der Jahre entdeckte ich in vielen Antworten den gleichen Tenor. Sie lauteten häufig wie diese. Vor Jahren hat einmal jemand in der Sonntagsschule etwas gesagt, worüber ich mich geärgert habe, und seither bin ich nicht mehr hingegangen. Keiner in der Gemeinde hat sich um mich gekümmert. Keiner hat mich gegrüßt. Ich bin mir wie ein Außenseiter vorgekommen. Die Mitglieder waren so abweisend. Was mir der Bischof damals geraten hat, kann ich nicht akzeptieren. Solange dieser Mann dort Bischof ist, setze ich keinen Fuß in das Gebäude. Viele weitere Gründe wurden genannt, von Meinungsverschiedenheiten über die Lehre bei den Erwachsenen bis hin zu Hänseleien, Spott und Ausgrenzung unter den Jugendlichen. Doch immer wieder ging es darum, dass der Betreffende Anstoß genommen hatte. Der Bischof und ich hörten aufmerksam und ehrlichen Herzens zu. Dann fragte einer von uns nach ihrer Bekehrungsgeschichte und ihrem Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium. Diese guten Menschen sprachen oft mit Tränen in den Augen über die Bestätigung und das Zeugnis des Heiligen Geistes und über frühere geistige Erlebnisse. Die meisten der weniger Aktiven, die ich im Lauf meines Lebens besuchte, trugen im Herzen unverkennbar ein Zeugnis von der Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums. Und doch nahmen sie zum damaligen Zeitpunkt nicht an den Aktivitäten und Versammlungen der Kirche teil. Schließlich sagte ich sinngemäß, lassen Sie mich sehen, ob ich Sie richtig verstehe. Ein Mitglied hat Sie beleidigt und deswegen können Sie nicht die Segnungen genießen, die das Abendmahl mit sich bringt. Sie haben sich zurückgezogen, sodass der Heilige Geist nicht mehr ständig bei Ihnen ist. Weil Sie jemand aus der Kirche gekränkt hat, haben Sie sich von den heiligen Handlungen des Priestertums und des Tempels abgeschnitten. Ihnen entgeht die Gelegenheit, anderen zu dienen und selbst zu lernen und Fortschritt zu machen. Und Sie stellen ein Hindernis auf, das den geistigen Fortschritt Ihrer Kinder, ihrer Enkel und vieler künftiger Generationen hemmt. Oft dachten die Leute dann kurz nach und sagten, so habe ich das noch nie gesehen. Dann sagten der Bischof und ich, mein Freund, wir sind gekommen, um Sie zu bitten, nicht länger Anstoß zu nehmen. Wir brauchen Sie und auch Sie brauchen die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Bitte kommen Sie doch jetzt wieder zurück. Wenn wir der Ansicht sind oder zum Ausdruck bringen, wir seien beleidigt worden, dann meinen wir damit für gewöhnlich, dass wir uns gekränkt, schlecht behandelt, brüskiert oder missachtet fühlen. Und natürlich passiert im Zusammenleben allerlei, woran wir Anstoß nehmen können. Leute verhalten sich gedankenlos, treten in Fettnäpfchen, handeln gemein oder sogar gewissenlos. Doch letztlich ist es einem anderen nicht möglich, Sie oder mich zu beleidigen. Schon der Gedanke, dass ein anderer uns dazu bringen kann, Anstoß zu nehmen, ist völlig falsch. Anstoß zu nehmen ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist kein Zustand, der uns durch jemand oder etwas auferlegt wird. Alles, was Gott erschaffen hat, ist unterteilt in das, was handelt, und das, worauf eingewirkt wird. Als Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters sind wir mit der Gabe Entscheidungsfreiheit gesegnet, mit der Fähigkeit, selbstständig zu handeln und zu entscheiden. Da uns Handlungsfreiheit gegeben worden ist, sind wir Handelnde. Hauptsächlich sollen wir also handeln und nicht jemand oder etwas auf uns einwirken lassen. Der Gedanke, jemand oder etwas könne uns dazu bringen, beleidigt, wütend, verletzt oder verbittert zu sein, nimmt uns die Entscheidungsfreiheit und macht uns zu einem Gegenstand, auf den lediglich eingewirkt wird. Doch als Handelnde haben wir in Wirklichkeit die Macht, selbst zu entscheiden, wie wir in einer kränkenden, verletzenden Situation reagieren. Thomas B. Marsh, der erste Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel in dieser Evangeliumszeit, entschied sich, Anstoß zu nehmen, wegen einer Belanglosigkeit wie entrahmter Milch. Dagegen war Brigham Young vom Propheten Joseph Smith öffentlich streng zurechtgewiesen worden, entschied sich aber, keinen Anstoß zu nehmen. Oft ist die Entscheidung, an etwas Anstoß zu nehmen, ein Symptom für ein weitaus tiefergehendes und ernsthafteres geistiges Problem. Thomas B. Marsh ließ zu, dass auf ihn eingewirkt wurde und die Folgen waren Abfall vom Glauben und Unglück. Brigham Young war ein Handelnder, der seine Entscheidungsfreiheit ausübte und in Übereinstimmung mit richtigen Grundsätzen handelte. Er wurde zu einem machtvollen Werkzeug in der Hand des Herrn. Jesus Christus, der Erretter, ist unser größtes Vorbild darin, wie man in Situationen, die beleidigend sein können, reagieren soll. Und wegen ihres Übeltuns wird die Welt über ihn urteilen, er sei ein Nichts. Darum geißeln sie ihn und er erduldet es. Und sie schlagen ihn und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an und er erduldet es wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern. Dank der Macht des Sühnopfers Jesu Christi können wir die Kraft haben, keinen Anstoß zu nehmen und jede Kränkung zu überwinden. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden keinen Anstoß nehmen. Die Fähigkeit, sich über Kränkungen hinwegzusetzen, mag uns unerreichbar erscheinen, und doch ist sie nicht auf große Führer der Kirche wie etwa Brigham Young beschränkt. Das Wesen des Sühnopfers und der Zweck der wiederhergestellten Kirche liegen ja gerade darin, uns zu helfen, diese Art geistiger Kraft zu erlangen. Paulus sagte den Heiligen in Ephesus, dass der Herr seine Kirche aus folgendem Grund aufgerichtet hat, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Beachten Sie bitte, dass hier von vollkommen werden die Rede ist. Neil A. Maxwell zufolge ist die Kirche, ich zitiere, kein gemütliches Heim für die bereits Vollkommenen, Zitat Ende. Die Kirche ist vielmehr eine Lernstätte, eine Werkstatt, wo wir Erfahrung sammeln und aneinander lernen, wie man immer mehr zum vollkommenen Menschen wird. Elder Maxwell hat auch sehr weise gesagt, dass in dieser Lernstätte der letzten Tage, der wiederhergestellten Kirche, die Mitglieder das für Wachstum und Entwicklung unentbehrliche Versuchsmaterial darstellen. Eine Besuchslehrerin erlernt ihre Aufgaben dadurch, dass sie den Schwestern in der FAV dient und sie liebt. Ein unerfahrener Lehrer macht wertvolle Erfahrungen, wenn er sowohl aufmerksame als auch unaufmerksame Schüler unterrichtet und wird so schließlich ein besserer Lehrer. Ein neuer Bischof lernt seine Aufgaben durch Inspiration und durch die Arbeit mit den Mitgliedern seiner Gemeinde, die ihn von ganzem Herzen unterstützen, auch wenn sie seine menschlichen Schwächen sehen. Das Bewusstsein, dass die Kirche eine Lernstätte ist, bereitet uns auf eine unausweichliche Tatsache vor. Irgendwie und irgendwann wird irgendwer in der Kirche etwas tun oder sagen, woran wir Anstoß nehmen könnten. Das wird sicher jedem von uns passieren. Und bestimmt nicht nur einmal. Es kommt vor, dass Menschen rücksichtslos oder taktlos sind, auch wenn sie uns nicht absichtlich verletzen oder kränken. Die Absichten und das Verhalten eines anderen haben wir nicht unter Kontrolle. Doch wir können entscheiden, wie wir uns verhalten. Denken Sie bitte daran, dass wir Handelnde sind, denen Entscheidungsfreiheit gewährt ist. Wir können uns dafür entscheiden, keinen Anstoß zu nehmen. In einer gefahrvollen Zeit, mitten im Krieg, erfolgte ein Briefwechsel zwischen Moroni, dem Hauptmann des nephitischen Heeres, und Pahoran, dem obersten Richter und Regierenden des Landes. Moronis Heer litt Mangel, weil es von der Regierung nicht genügend unterstützt wurde. Und so schrieb Moroni an Pahoran einen geharnischten Brief und beschuldigte ihn der Rücksichtslosigkeit, der Trägheit und der Nachlässigkeit. Pahoran hätte Moroni seine Worte übel nehmen können, doch er entschied sich, keinen Anstoß zu nehmen. Er reagierte vielmehr mitfühlend und berichtete über einen Aufstand gegen die Regierung, von dem Moroni nichts wissen konnte. Anschließend schrieb er: Siehe, ich sage dir, Moroni, dass ich an euren großen Bedrängnissen keine Freude habe, ja, es bekümmert meine Seele. Und nun hast du mich in deinem Brief getadelt, aber das macht nichts. Ich bin nicht zornig, sondern freue mich über die Größe deines Herzens. Unsere geistige Reife zeigt sich ganz wesentlich auch darin, wie wir auf die Schwächen, die Unerfahrenheit oder sogar Unverschämtheit eines anderen reagieren. Ein Vorkommnis oder eine Bemerkung könnte uns kränken, doch wir entscheiden uns, keinen Anstoß zu nehmen und wie Pahoran zu sagen, das macht nichts. Nun möchte ich Sie noch zu zweierlei einladen. Erstens, ich bitte Sie, sich mit dem zu befassen und das anzuwenden, was der Erretter über Verhaltensweisen oder Situationen sagt, die wir als verletzend auffassen könnten. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Interessanterweise stehen unmittelbar vor der Aufforderung, vollkommen zu sein, Ratschläge dazu, wie wir auf Fehlverhalten und Kränkung reagieren sollen. Natürlich handelt es sich bei den strengen Anforderungen, die zur Vervollkommnung der Heiligen führen, mitunter um Aufgaben, die für uns eine schwierige Herausforderung darstellen. Wenn jemand etwas sagt oder tut, was wir als beleidigend empfinden, dann besteht unsere Aufgabe erstens darin, keinen Anstoß zu nehmen und zweitens anschließend unter vier Augen offen und ehrlich mit dem Betreffenden zu sprechen. Durch diese Vorgehensweise laden wir die Eingebungen des Heiligen Geistes ein. Wir können Missverständnisse klären und der wahren Absicht gewahr werden. Zweitens, viele Menschen und Familien, für die diese Botschaft, nämlich dass wir uns entscheiden müssen, keinen Anstoß zu nehmen, sehr wichtig wäre, sind heute wahrscheinlich nicht hier unter uns in der Konferenz. Ich gehe davon aus, dass Sie alle solche Mitglieder kennen, die der Kirche fernbleiben, weil sie sich entschieden haben, Anstoß zu nehmen, die aber großen Nutzen davon hätten, wenn sie wiederkämen. Wollen Sie nicht gebeterfüllt jemand auswählen, den Sie besuchen und einladen können, wieder mit uns gemeinsam Gott zu verehren? Vielleicht können Sie ihm diese Ansprache zu lesen geben oder ihr, aber vielleicht wollen Sie lieber persönlich mit ihm über diese Grundsätze sprechen. Und denken Sie bitte daran, eine solche Aufforderung muss liebevoll und demütig gestellt werden, nicht aus überheblicher Selbstgerechtigkeit heraus. Wenn wir dieser Aufforderung voll Glauben an den Erretter nachkommen, dann, so bezeuge ich, werden sich Türen auftun, unser Mund wird gefüllt werden, der Heilige Geist wird Zeugnis von ewigen Wahrheiten geben und das Feuer des Zeugnisses wird erneut entfacht werden. Als sein Diener möchte ich mich den Worten des Meisters anschließen. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Ich gebe Zeugnis, dass der Erretter wirklich lebt, dass er der Sohn Gottes ist und dass er die Macht hat, uns zu helfen, keinen Anstoß zu nehmen und jede Kränkung zu überwinden. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich als junger Mann auf Mission in Beaumont, Texas war, wurde eines Morgens mein Mitarbeiter krank und musste im Bett bleiben. Ich folgte dem Rat unseres Missionspräsidenten für solche Situationen, setzte mich mit meinem Buch Mormon an das offene Fenster unserer Wohnung im vierten Stock und begann zu lesen. Ich vertiefte mich in die Schrift und kam nach einer Weile zu Vers 1 und 2 im 29. Kapitel des Buches Alma. Oh, dass ich ein Engel wäre und mein Herzenswunsch wahr würde, dass ich hinausgehen mit der Posaune Gottes sprechen könnte, mit einer Stimme, die die Erde erschüttert und jedes Volk zur Umkehr rufen könnte. Ja, ich würde einer jeden Seele wie mit Donnerstimme Umkehr und den Plan der Erlösung verkünden, dass sie umkehren und zu unserem Gott kommen sollen, damit es auf dem Antlitz der ganzen Erde kein Leid mehr gebe. Ich sann über diese Worte nach und sie drangen mir tief ins Herz. Mein Mitarbeiter und ich hatten in Beaumont schon an hunderte Türen geklopft, um unsere Botschaft den Menschen mitzuteilen, jedoch nur mit geringem Erfolg. Ich stellte mir vor, wie es wohl wäre, ein Engel zu sein und mit einer Stimme, die die Erde erschüttert, dem Volk Umkehr zu predigen. Ich schaute aus dem Fenster und sah unten die Menschen auf der Straße. Ich stellte mir vor, wie es wohl wäre, wenn ich dort unten stehen könnte, strahlend wie ein Engel, mit erhobenen Händen und donnernder Stimme. Ich stellte mir vor, wie die Häuser bebten und die Menschen zu Boden fielen. Ich stellte mir vor, dass sie unter diesen Umständen ganz gewiss plötzlich Interesse an meiner Botschaft hätten. Doch dann las ich den nächsten Vers. Aber siehe, ich bin ein Mensch und versündige mich mit meinem Wunsch, denn ich sollte mit dem zufrieden sein, was der Herr mir zugeteilt hat. Ich erkannte voll Demut, dass der Herr alle seine Kinder liebt und einen Plan für sein Werk hat. Meine Aufgabe bestand darin, meinen Teil zu tun. Noch etwas wurde mir damals klar und stimmte mich demütig. Ich wusste in jenem Augenblick, dass das keine erfundenen Geschichten waren, sondern dass es sich wirklich so zugetragen hatte. Beim Lesen verspürte ich ein ruhiges, friedliches Gefühl und wurde mit dem Licht und der Erkenntnis erfüllt, dass es Alma tatsächlich gegeben hatte, dass er wirklich gelebt und dass er auch den tiefen Wunsch verspürt hatte, mit seinen Mitmenschen über das Evangelium zu sprechen. Wenn man mich in diesem Moment gefragt hätte, ob ich das wirklich glaube, hätte ich es aus tiefstem Herzen bejaht. Mir wurde bewusst, dass ich in jenem Augenblick eine geistige Bestätigung von der Wahrheit des Buches Mormon empfangen hatte. Wenn ich an dieses und viele weitere Zeugnisse zurückdenke, wird mir immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, durch den Heiligen Geist zu empfangen. Oft und zu Recht konzentrieren wir uns darauf, wie wichtig es ist, durch den Geist zu lehren. Wir müssen aber auch daran denken, dass der Herr genauso viel, wenn nicht mehr, Wert darauf legt, dass wir durch den Geist empfangen. Dieses Empfangen stellt ein grundlegendes Muster im Evangelium dar. An der heiligen Handlung, durch die wir als Mitglied der Kirche konfirmiert werden, lässt sich dies gut erkennen. Bei dieser heiligen Handlung werden wir aufgefordert, den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist die offizielle Aufforderung, etwas zu tun, nämlich diese große Gabe zu empfangen. Je mehr mir dieser Grundsatz des Empfangens bewusst wird, desto mehr Beispiele dafür finde ich in den Schriften. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, keine Aussage erscheint in den Schriften häufiger und auf vielfältigere Weise, als bittet, dann wird euch gegeben. Im Erdenleben geht es vor allem um die Entscheidung, Jesus als den Messias zu empfangen. Im Johannesevangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Da fragt man sich doch unwillkürlich, wie viele Gaben und Segnungen um uns herum wir nicht empfangen. Der Herr hat gesagt, denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut sich der über ihn, der die Gabe gibt. In den Versammlungen am Sonntag, beim Schriftstudium allein und mit der Familie, ja, selbst heute, da wir den Propheten und Aposteln des Herrn zuhören, werden einige von uns mehr empfangen als andere. Warum ist das so? Ich habe herausgefunden, dass diejenigen, die wahrhaftig empfangen, mindestens dreierlei tun, was die anderen vielleicht nicht so tun. Erstens, sie suchen. Wir leben in einer Welt, in der wir unterhalten und zum Zuschauer abgestempelt werden. Ohne dass wir es merken, kann es passieren, dass wir die Generalkonferenz oder die Versammlung der Kirche mit der Einstellung besuchen, ich bin hier, nun erbaue mich. Wir werden geistig passiv. Wenn wir uns stattdessen darauf konzentrieren, nach dem Geist zu trachten, ihn zu empfangen, dann geht es uns weniger darum, ob der Lehrer oder Sprecher nun unsere Aufmerksamkeit weckt, sondern mehr darum, dass wir dem Geist unsere Aufmerksamkeit schenken. Denken wir daran, empfangen ist ein Tu-Wort. Es ist ein Grundsatz des Handelns. Es ist ein wesentlicher Ausdruck unseres Glaubens. Zweitens, wer empfängt, der fühlt. Offenbarung ergeht an Verstand und Herz, aber meist fühlen wir sie. Meist können wir den Geist gar nicht erkennen, wenn wir nicht gelernt haben, uns dieser geistigen Empfindung bewusst zu werden. Eine meiner Schwiegertöchter erwähnte neulich im Gespräch mit mir, dass man sogar kleinen Kindern solche geistigen Empfindungen verständlich machen kann. Wir können sie beispielsweise fragen, wie fühlst du dich, wenn wir gemeinsam in den Heiligen Schriften lesen? Was lässt dich der Heilige Geist wissen? Was sollst du tun? Solche Fragen können wir uns alle stellen. Sie zeigen, dass wir den Wunsch haben, zu empfangen. Drittens, wer den Geist empfängt, möchte auch entsprechend handeln. Der Prophet Moroni lehrt uns, wenn wir ein Zeugnis vom Buch Mormon empfangen wollen, müssen wir mit wirklichem Vorsatz fragen. Wir empfangen den Geist dann, wenn uns aufrichtig daran liegt, mit der gewonnenen Erkenntnis etwas anzufangen. Und mein Erlebnis als junger Missionar in Beaumont noch besser zu begreifen, nahm ich erneut mein Tagebuch zur Hand und mir wurde klar, obwohl ich ja auch zuvor schon im Buch Mormon gelesen hatte, war an jenem Morgen in Beaumont etwas anders. Ich war nämlich anders. Obwohl damals noch ziemlich unerfahren, war ich in jenem Augenblick doch aufrichtig bestrebt, zu suchen und zu fühlen und meiner gewonnenen Erkenntnis gemäß im Glauben zu handeln. Ich weiß heute, dass jedem von uns immer wieder solche Bestätigungen zuteil werden können, wenn wir nur bereit sind, sie zu empfangen. Das Buch Mormon ist das Wort Gottes. Jesus ist der Messias, das Evangelium wurde wiederhergestellt und wir befinden uns wahrhaftig in der Gegenwart neuzeitlicher Apostel und Propheten. Ich bete darum, dass wir lernen, von nun an besser zu empfangen, damit wir uns wirklich sowohl an der Gabe als auch am Geber der Gabe erfreuen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Years ago, our young family
moved. Vor Jahren zog unsere junge Familie in ein Haus im Neubaugebiet an unserem Wohnort, von wo aus man einen freien Blick auf die Berge im Osten hatte. An einem Montagmorgen, ich hatte mich gerade fertig angezogen und wollte zur Tür hinaus zur Arbeit eilen, kam unser 6-jähriger Sohn Craig mit seinem 4-jährigen Bruder Andrew an der Hand ins Zimmer. Craig blickte entschlossen zu mir auf und sagte: Papa, gestern in der PV hat mir meine Lehrerin erzählt, dass du, wenn du das Priestertum trägst, Berge versetzen kannst. Ich habe das Andy erzählt und er glaubt mir nicht. Du trägst doch das Priestertum, oder Papa? Dann drehte er sich um, zeigte aus dem Fenster, blickte sich zu mir um und sagte: Siehst du diese Berge dort drüben? Zeig's ihm, Papa.
What followed,
was dann folgte, war eine besondere Erfahrung. Wie dankbar war ich doch für kleine Söhne, die gerade ein lebenslanges Lernen über das Priestertum begannen. Obgleich der Herr jenen, denen er das Priestertum übertragen hatte, tatsächlich gesagt hat, dass sie durch Glaube Berge bewegen lassen und von solchen Fällen berichtet wird, hoffe ich, ein wenig mehr Verständnis für jenen Aspekt der Lehre des Priestertums zu vermitteln, der Menschen bewegt, näher zu Gott zu kommen und ihnen die Möglichkeit gibt, wie er zu werden und für immer in seiner Gegenwart zu leben. Diese Lehre betrifft sowohl die Söhne als auch die Töchter Gottes. Dementsprechend bete ich darum, dass das, was ich Ihnen mitteilen möchte, hilfreich für beide sein wird. 1823 erschien der Engel Moroni Joseph Smith und zitierte mehrere Schriftstellen, darunter auch die folgenden aus Maleachi. Siehe, ich werde euch das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren. Diese erste aufgezeichnete Äußerung in dieser Evangeliumszeit über das Priestertum ließ einen Vorgang erwarten, der sich in den folgenden Jahrzehnten entfalten sollte. 1829 stellte Johannes der Täufer das aaronische Priestertum wieder her, gefolgt von Petrus, Jakobus und Johannes, die kurz darauf das melchisedekische Priestertum wiederherstellten. 1836 wurde durch Mose und Elias die Schlüssel zur Sammlung Israels und die Evangeliumszeit Abrahams wiederhergestellt. Ihnen folgte Elia, der die Schlüssel der Siegelung wiederherstellte. Die Offenbarung schließt dann mit den Worten an den Propheten Joseph Smith: Darum sind die Schlüssel dieser Evangeliumszeit in eure Hände übergeben. Da jetzt alle Vollmacht, Ämter und Schlüssel des Priestertums wieder auf Erden waren, betonte der Herr im Jahre 1841 den Propheten gegenüber, wie wichtig es war, Tempel zu bauen, in denen der Herr seinen Kindern Priestertumsverordnungen zugänglich machen konnte, durch die seine Söhne und Töchter vorbereitet werden würden, in seine Gegenwart zurückzukehren. So sagte er: Lass dieses Haus gebaut werden, damit ich darin meinem Volk meine Verordnungen offenbaren kann, denn es beliebt mir zu offenbaren, was die Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten betrifft. Bereits in Kirtland hatte der Herr den Propheten Joseph Smith über den Eid und Bund des Priestertums belehrt und die Bedingungen erläutert, durch die verheißene Segnung verwirklicht werden. Jetzt in Nauvoo wuchs das Verständnis, was das ewige Ausmaß und die Macht des Priestertums betraf, durch das alle seine glaubenstreuen Kinder gesegnet werden, sei es in diesem oder im nächsten Leben. Das Priestertum wird zwar den würdigen Söhnen Gottes gegeben, seine Töchter sind jedoch auch ein Teil seines Volkes, dem er seine Priestertumsverordnung offenbart. Und die verheißenen Segnung mit allem, was der Vater hat, steht gleichermaßen für Männer und Frauen bereit, die Glauben an Jesus Christus ausüben, die heiligen Handlungen empfangen und im Glauben bis ans Ende ausharren. Darum wird in seinen Verordnungen des melchisedekischen Priestertums die Macht des Göttlichen kundgetan. Die krönende heilige Handlung des Tempels wird nur einem Mann und einer Frau gemeinsam zuteil, wenn sie aneinander gesiegelt werden und eine ewige Familieneinheit bilden. Kraft dieser und aller anderen Priestertumsverordnungen werden die Familien der Erde gesegnet sein. Diese heilige Handlung der Siegelung ist so entscheidend für die Absichten des Herrn, dass er den Glaubenstreuen, die ohne eigenes Verschulden in diesem Leben nicht gesiegelt werden, diese Segnung im nächsten Leben versprochen hat. Keine andere Lehre, egal in welcher Religion, bestätigt besser, dass Gott seine Söhne und seine Töchter gleichermaßen liebt. Das Priestertum hat auch die Macht, unser Wesen zu verändern. Paulus schrieb, all jene, die zu diesem Priestertum ordiniert sind, die werden dem Sohn Gottes gleichgemacht. Diese Ähnlichkeit besteht nicht nur in der Ordinierung und der heiligen Handlung, sondern auch in der Vervollkommnung des Herzens. Etwas, was im Laufe der Zeit erfolgt, wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben und die natürlichen Menschen ablegen. Wenn ein Mann zum melchisedekischen Priestertum ordiniert wird, tritt er in eine Ordnung ein, durch die er durch den Dienst an anderen, insbesondere seiner eigenen Familie, geläutert und mit der ständigen Begleitung des Heiligen Geistes gesegnet wird. Des Herrn Anweisung ging an uns alle, als er lehrte, dass Unrechtschaffenheit für den Priestertumsträger das Ende himmlischer Macht oder himmlischen Einflusses bedeutet, während Rechtschaffenheit diese stärkt. Er nannte Eigenschaften, wodurch sich die Seele sehr erweitert, wie überzeugende Rede, Langmut, Milde und Sanftmut, ungeheuchelte Liebe und Wohlwollen und reine Erkenntnis. Dann fügte er diese belehrenden Worte hinzu. Lass dein Inneres auch erfüllt sein von Nächstenliebe zu allen Menschen und zum Haushalt des Glaubens. Und lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren. Dann wird dein Vertrauen in die Gegenwart Gottes stark werden und die Lehre des Priestertums wird auf deine Seele fallen wie der Tau vom Himmel. Es ist bedeutsam, dass der Herr nach der Aufforderung, allen Menschen Nächstenliebe entgegenzubringen, die Worte und zum Haushalt des Glaubens hinzufügte. Warum ist das so? Schließt die Aussage allen Menschen nicht den Haushalt des Glaubens mit ein? Überlegen Sie, welche Auswirkungen es hat, wenn dieser Zusatz insbesondere als unser eigener Haushalt des Glaubens verstanden würde. Leider gibt es in der Kirche einige wenige, die anderen außerhalb ihrer Familie mehr Nächstenliebe erweisen als ihrem Ehepartner, ihrer Kindern, Geschwistern oder Eltern. Sie zeigen in der Öffentlichkeit vielleicht eine vorgetäuschte Freundlichkeit, während sie privat die Saat des Streites sehen und nähren und jene erniedrigen, die ihnen am nächsten stehen sollten. So etwas darf nicht sein. Der Herr sprach dann von Gedanken, die durch beständige Tugend geziert, geschmückt und geschützt werden. Derartige Gedanken verabscheuen die Sünde. Sie lassen zu, dass unser Ja unbelastet von Schuld ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Sie sehen das Gute und das Potenzial in anderen, ohne sich von unvermeidlichen Unvollkommenheiten anderer abschrecken zu lassen. Die Schriftstelle schließt mit einem schönen, lehrreichen Hinweis auf einen Destillierungsprozess. Damit wir die Anwendung dieser Grundsätze bei der Veredelung unseres Lebens besser verstehen, stellen Sie sich zwei äußerlich identische Gläser mit Wasser vor, die in einen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit gestellt werden. Nach einiger Weile beginnt an dem einen Glas das Wasser zu kondensieren, weil es eine andere Temperatur hat, was auf vorherige Vorbereitung zurückzuführen ist, die anfänglich nicht sichtbar war, während das andere Glas trocken und unberührt bleibt. Ohne Nötigung kann die Feuchtigkeit auf das eine Glas zufließen, während das andere nichts abbekommt. In gleicher Weise wird unsere geistige Temperatur durch Eigenschaften, die unsere Seele sehr erweitern, Nächstenliebe gegenüber anderen, insbesondere unserer Familie und tugendhafte Gedanken, so angepasst, dass die Lehre des Priestertums auf unsere Seele fallen kann. Auf diese Weise bringt das Priestertum durch das Wirken des Heiligen Geistes den Einzelnen durch Ordinierung, heilige Handlungen und indem es sein Wesen läutert, näher zu Gott und ermöglicht somit den Kindern Gottes, wie dieser zu werden und für immer in seiner Gegenwart zu leben. Ein Werk, das herrlicher ist, als Berge zu versetzen. Ich schließe, indem ich mich dem Gebet Parley P. Pratts anschließe. Wie der Tau vom Himmel träufelnd auf dem Gras sucht sanfte Rast, es belebt und so erfüllet, was du vorgesehen hast. So lass her auch deine Lehre auf uns Menschen kommen nun, dass sie uns dazu bewege, deiner Liebe Werk zu tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen jetzt: Kommt, ihr Kinder Gottes, im Gesangbuch Nummer 31. Elder Donna Clark, Elder Keith R. Edwards und Elder Larry W. Gibbons werden dann zu uns sprechen. Nach ihren Worten hören wir von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor bitte. Und die Versammelten. Dies ist die 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
My grandfather.
Mein Großvater, Elmer Benjamin Larson, war erst 34, als er eines Morgens aufwachte und feststellte, dass er nicht mehr klar sehen konnte. Kurze Zeit später erblindete er vollständig. Großvater hatte eine Mission erfüllt und war ein glaubenstreues Mitglied der Kirche. Er war Farmer, hatte eine Frau und drei Kinder und konnte sich nicht vorstellen, wie sein Leben ohne Augenlicht weitergehen sollte. Großvaters Frau und seine kleinen Kinder mussten nun zusätzliche Arbeit auf der Farm übernehmen und das Geld wurde knapp. Während dieser Zeit physischer Belastung wurden viele Menschen zu einem Werkzeug in Gottes Hand, um meinem blinden Großvater zu helfen. 1919 ereignete sich etwas, was die Familie sehr beeinflusste. Es war ein Jahr großer finanzieller Schwierigkeiten für alle Leute in Großvaters Heimatort. Farmen wurden gepfändet und Geschäfte gingen in Konkurs. Großvaters Farm war mit einer beträchtlichen Hypothek belastet und so wurde ihm mitgeteilt, dass er $195 zu zahlen hätte, um die Hypothek um ein Jahr zu verlängern. Für ihn war es, als verlange man ein Pfund von seinem Fleisch. Beinahe jeder befand sich in der gleichen Lage und es schien unmöglich, so viel Geld zusammenzubekommen. Hätte er alles auf der Farm zusammengerafft, sogar die Pferde, die Kühe und die Geräte, so hätte er doch keine $195 dafür bekommen. Mein Großvater bat einen Nachbarn, 2 oder 3 seiner Kühe zu schlachten, und er verkaufte sie zusammen mit einigen anderen Produkten. Er hatte seinen Nachbarn Geld geliehen, das sie ihnen am Ende des Jahres zurückzahlen wollten, doch keiner seiner Schuldner konnte zahlen. Die wirtschaftliche Lage seiner Familie sah düster aus. In Großvaters Tagebuch steht geschrieben: Ich werde niemals jenen kalten Abend kurz vor Weihnachten 1919 vergessen. Es sah so aus, als ob wir die Farm verlieren würden. Meine Tochter Gladys legte mir ein Stück Papier in die Hand und sagte: Das ist heute mit der Post gekommen. Ich zeigte es ihrer Mutter und fragte sie, was das sei. Meine Frau las mir Folgendes vor: Lieber Bruder Larsen, ich habe heute den ganzen Tag an Sie gedacht. Ich frage mich, ob Sie in finanziellen Schwierigkeiten sind. Wenn ja, können Sie $200 von mir haben. Der Brief war unterschrieben mit Jim Drinkwater. Jim war ein kleiner, verkrüppelter Mann, und er wäre der Letzte gewesen, von dem man vermutet hätte, dass er so viel Geld zur Hand hatte. Ich ging an jenem Abend zu seinem Haus, und er sagte: Bruder Larsen, ich bekam heute Morgen eine Funkbotschaft vom Himmel, und sie ging mir den ganzen Tag über nicht aus dem Sinn. Ich war sicher, dass sie finanziell in Schwierigkeiten sind. Bruder Drinkwater gab mir $200, $195 schickten wir an die Hypothekenbank, und von den übrigen $5 kauften wir Stiefel und Kleidung für die Kinder. Der Weihnachtsmann kam in jenem Jahr wahrhaftig zu uns. Mein Großvater fährt dann fort und gibt Zeugnis: Der Herr hat mich noch nie im Stich gelassen. Er hat das Herz anderer Menschen berührt, so wie er das Herz von Bruder Drinkwater berührte. Ich gebe Zeugnis, dass ich Schutz und Sicherheit allein dadurch gefunden habe, dass ich bemüht war, die Gebote des Herrn zu halten und die Führer dieser Kirche zu unterstützen und anzuerkennen. Ich habe seither viele Male über Jim Drinkwater nachgedacht und mich gefragt, wie es wohl kam, dass der Herr ihm so vertrauen konnte. Jim war ein kleiner, verkrüppelter Mann, den Gott damit betraute, einem blinden Farmer mit einer schweren Schuldenlast und 3 Kindern zu helfen. Ich habe eine ganze Menge aus Großvaters Erlebnis mit Jim Drinkwater gelernt. Ich habe gelernt, dass man keine Berufung in der Kirche, keine Einladung, jemandem zu helfen, und nicht einmal Gesundheit braucht, um ein Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Wir also werden Sie und ich zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Die Propheten und die Schriften lehren uns, wie das geht. Zuallererst müssen wir für Gottes Kinder Liebe empfinden. Als ein Gesetzeslehrer den Erretter fragte: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Erwiderte dieser: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Joseph F. Smith hat gesagt: Nächstenliebe, Liebe, ist der größte Grundsatz, den es überhaupt gibt. Wenn wir den Unterdrückten die Hand hinstrecken, wenn wir denen helfen können, denen es schlecht geht und die Kummer haben, wenn wir die Lage der Menschen verbessern können, dann müssen wir das tun. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Religion. Wenn wir für Gottes Kinder Liebe empfinden, werden uns Gelegenheiten gegeben, durch die wir ihnen auf ihrer Reise zurück in Gottes Gegenwart helfen können. Was die Söhne Mosias auf Missionen erlebt hatten, hilft uns auch zu begreifen, wie wir ein Werkzeug in der Hand Gottes werden können. Und es begab sich, sie reisten viele Tage durch die Wildnis. Wir müssen bereit sein, uns auf die Reise zu begeben. Die Söhne Mosias waren bereit, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen und etwas zu tun, was unbequem war. Wenn Ammon nicht bereit gewesen wäre, in ein fremdes Land zu reisen, in dem ein wildes, verstocktes und grausames Volk lebte, so hätte er Lamoni und dessen Vater weder gefunden noch ihnen geholfen, und viele Lamaniten hätten niemals etwas über Jesus Christus erfahren. Gott bittet uns, hinauszugehen, auf Mission zu gehen, eine Berufung anzunehmen, jemanden in die Kirche einzuladen oder jemandem zu helfen, der in Not ist. In ihrem Bestreben, ihren lamanitischen Brüdern zu helfen, erfuhren die Söhne Mosias auch, wie wichtig das Fasten und Beten ist. Sie fasteten viel und beteten viel, damit der Herr ihnen ein Maß seines Geistes gewähre, sie zu begleiten und bei ihnen zu verbleiben, auf dass sie ein Werkzeug in den Händen Gottes seien, um, wenn möglich, ihre Brüder, die Lamaniten, zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Wünschen wir uns wirklich, ein Werkzeug in den Händen Gottes zu sein? Wenn ja, dann wird unser Wunsch der Inhalt unserer Gebete und der Mittelpunkt unseres Fastens sein. Nachdem mein Großvater sein Augenlicht verloren hatte, fastete und betete er dafür, dass der Herr ihm Frieden schenken möge, falls er weiterhin in Blindheit leben müsse. Er schreibt, dass fast in derselben Stunde mein Sinn Frieden fand und die finstere Wolke von mir wich. Er konnte wieder sehen, nicht mit physischen, sondern mit geistigen Augen. Später wurde Alma Benjamin Larsen als Patriarch berufen und diente dieser Berufung 32 Jahre lang. Wie die Söhne Mosias fastete und betete mein Großvater, und in der Folge wurde ihm die Gelegenheit gegeben, tausende Kinder Gottes zu segnen. Wie Jim Drinkwater und mein Großvater müssen auch wir empfänglich sein für die Eingebung des Heiligen Geistes. Denn jeder, der den Wunsch hat, ein Werkzeug in den Händen Gottes zu sein, kann Offenbarung empfangen. Der Prophet Alma der Jüngere berichtet von den Offenbarungen, die er empfing. Ich weiß, was der Herr mir geboten hat, und ich frohlocke darin. Ja, und dies ist mein Ruhm, dass ich vielleicht ein Werkzeug in den Händen Gottes bin, um irgendeine Seele zur Umkehr zu führen, und dies ist meine Freude. Alma war offenbart worden, was er tun solle. Ich habe ein kleines Buch, das ich bei mir trage und in das ich die Inspirationen und Gedanken eintrage, die ich durch den Geist empfange. Es sieht nicht nach viel aus, es nutzt sich ab und muss von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Wenn mir Gedanken in den Sinn kommen, schreibe ich sie nieder und dann bemühe ich mich, sie in die Tat umzusetzen. Viele Male habe ich dabei bemerkt, wenn ich etwas von meiner Liste in die Tat umsetze, wird durch mein handelndes Gebet eines anderen beantwortet. Es ist auch vorgekommen, dass ich das nicht getan habe, was auf meiner Liste stand, und später fand ich heraus, dass ich jemandem hätte helfen können, es aber nicht getan hatte. Wenn wir Eingebungen in Bezug auf Gottes Kinder bekommen, wenn wir die Gedanken und die Inspiration, die wir empfangen, niederschreiben und sie dann gehorsam in die Tat umsetzen, dann wächst das Vertrauen, das Gott in uns hat, und wir erhalten noch mehr Möglichkeiten, ein Werkzeug in seiner Hand zu sein. Präsident Faust drückt es so aus: Sie können ein machtvolles Werkzeug in den Händen Gottes sein und mithelfen, dieses große Werk zu Wege zu bringen. Sie können etwas für einen anderen Menschen tun, was niemand sonst tun könnte. Gott schätzt diejenigen sehr, die seinen Kindern helfen. Ich fordere uns alle auf, dem Rat der Propheten zu folgen und ein Werkzeug in der Hand Gottes zu werden und zu seinen Schätzen zu gehören, weil wir seinen Kindern Hilfe zuteil werden lassen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir has sung Jesus, the very thought.
Der Chor hat gesungen, Jesus, wenn ich nur denke an dich. Im Buch Mormon prophezeit Nephi über den Messias: Und wegen ihres Übeltuns wird die Welt über ihn urteilen, er sei ein Nichts. Darum geißeln sie ihn, und er erduldet es. Und sie schlagen ihn, und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an, und er erduldet es wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern. Das große, außerordentliche Leiden des Erretters galt uns, damit wir davor bewahrt werden, so zu leiden, wie er gelitten hat. Dennoch ist Leid ein Bestandteil des Lebens und nur wenige bleiben von seinem Zugriff verschont. Weil jeder von uns leidet oder noch leiden wird, gibt es in den Schriften einen guten Rat. Wir können uns geistige Erkenntnisse zu eigen machen, wenn wir in Leid, Schmerz und Kummer auf Christus blicken. Vor alters schrieb Paulus, dass unser Leiden uns die Möglichkeit geben kann, den Erretter besser kennenzulernen. Er schrieb an die Römer: So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Dass wir uns auf die Suche nach Mühsal und Leid machen sollen, steht da allerdings nicht. Es geht vielmehr um die Einstellung, mit der wir an unsere Bedrängnisse und Prüfungen herangehen sollen und durch die wir den Erretter besser kennenlernen können. Die Erfahrung lehrt uns, dass Leid zu den Ereignissen im Leben gehört, die ohne unser Zutun eintreten. Wenn ich ein persönliches Beispiel verwenden darf, vor ein paar Jahren, als unser ältester Sohn etwa ein Jahr alt war, war ich der Auslöser für scheinbar unnötiges Leid. Ich studierte noch und eines Abends hatte ich mit meinem Jungen auf dem Fußboden gespielt. Ich verließ das Zimmer, um mich wieder an meine Bücher zu setzen und als ich die Tür hinter mir schloss, wollte er anscheinend nach mir greifen, hob die Hand über den Kopf und geriet mit seinem Finger zwischen die Türangeln. Sein Finger wurde dabei ziemlich schwer verletzt. Wir fuhren eilig zur Notaufnahme im Krankenhaus. Er bekam eine örtliche Betäubung und der Arzt kam. Er versicherte uns, der Finger könne wiederhergestellt werden. Es war beinahe paradox. Das Einzige, was mein Sohn in diesem Moment wollte, war, von seinem Vater gehalten zu werden. Solange er mich sehen konnte, wehrte er alle Bemühungen ab, seinen Arm für die noch recht komplizierte Operation festbinden zu lassen. Erst als ich den Raum verließ, beruhigte er sich und konnte ärztlich versorgt werden. Währenddessen war ich voll Sorge, hielt mich ständig in der Nähe der offenen Tür auf und schaute um die Ecke, um zu sehen, wie alles ging. Vielleicht nahm er gewissermaßen mit dem sechsten Sinn etwas wahr, denn jedes Mal, wenn ich still und leise um die Ecke guckte, die sich schräg hinter ihm befand, hob er den Kopf und strengte sich an, um zu sehen, ob ich da sei. Einmal warf ich einen Blick auf ihn, wie er so da lag, den Arm zur Seite gestreckt, den Kopf erhoben, um nach seinem Vater auszuschauen, und da kam mir der Gedanke an einen anderen Sohn in den Sinn, dessen ausgestreckte Arme ans Kreuz genagelt waren und der nach seinem Vater ausschaute, und mir fielen die Worte ein, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus diesem sehr traumatischen Augenblick in meinem Leben wurde mit einem Mal ein sehr heiliger. Es gibt in den Heiligen Schriften eine Reihe von Männern und Frauen, die sich anscheinend immer nach Christus ausgerichtet haben, die ungeachtet dessen, welchen Schmerz und welches Unrecht das Leben ihnen bescherte, ihren Glauben treu blieben und bereitwillig ausharrten. Da ist zum Beispiel Abraham, dem das Land seiner Väter genommen wurde und dem geboten wurde, Isaak zu opfern. Oder Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde, der eingekerkert wurde, weil er Tugend und Keuschheit in Ehren hielt und der wegen eines gedankenlosen Knechts noch länger im Gefängnis verweilen musste. Oder Ruth, die schon früh verwitwet und mittellos, aber ihrer Schwiegermutter mit unwandelbarer Treue zugetan war. Oder die drei Männer, die alle den Namen Nephi trugen, ebenso Alma und sein Sohn und natürlich der Prophet Joseph Smith. Besonders bemerkenswert ist für mich Nephis Ausdauer. Er ertrug den steten Hass seiner Brüder und verbrachte 4 Tage lang gefesselt auf dem Schiff, das zum verheißenen Land segelte. Er konnte sich nicht bewegen. Am 4. Tag, als sie nahe daran erschienen, vom Meer verschlungen zu werden, fürchteten seine Brüder, sie könnten zugrunde gehen, und sie lösten die Fesseln, die um seine Handgelenke waren, und siehe, sie waren über die Maßen angeschwollen und auch seine Knöchel waren sehr geschwollen und sie schmerzten sehr. Dennoch schaute er zu seinem Gott auf und pries ihn den ganzen Tag lang und murrte nicht. Erinnern Sie sich jedoch, dass es Nephi war, der schrieb, sie geißeln ihn und er erduldet es. Sie schlagen ihn und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an und er erduldet es. Nephi verstand das. Der Grund für unser Leiden ist nicht immer gleich ersichtlich. Doch der Prophet Joseph Smith hatte beispielsweise ein außerordentlich geistiges Erlebnis in der Zeit, die er im Gefängnis von Liberty verbrachte. Der Herr tröstete ihn. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Du wirst über alle deine Feinde triumphieren. Wisse, mein Sohn, dass dies alles dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Des Menschensohn ist unter das alles hinabgefahren. bist du größer als er. Wenn wir aufgerufen sind, Leid zu ertragen, das uns mitunter absichtlich oder aus Fahrlässigkeit zugefügt wird, geraten wir in eine einzigartige Situation. Wenn wir wollen, kann uns dadurch das Leiden des Gottessohnes neu bewusst werden. Wenn Alma uns sagt, dass Christus alles erlitten hat, was jeder von uns jemals erleiden wird, damit er wisse, wie er uns beistehen könne, dann kann es auch umgekehrt so sein, unser Leid vermag uns Einblick in die Tiefe und das Ausmaß seines Sühnopfers geben. Als ich über das Erlebnis mit meinem Sohn nachgedacht habe, das so viele Jahre zurückliegt, hat es mir neue Einsichten verschafft und vielleicht sogar ein tieferes Verständnis für das Ausmaß und die Herrlichkeit des Sühnopfers. Ich habe größere Wertschätzung dafür, was ein Vater bereit war, seinen Sohn durchmachen zu lassen, für mich und für jeden von uns. Ich lernte besser verstehen, wie tief und umfassend das Sühnopfer ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, meinen Sohn aus freien Stücken auch nur so geringfügig leiden zu lassen. Und unser Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Obwohl wir nie darüber gesprochen haben, hat mein Sohn nun die Gelegenheit, jene Aussage des Erretters schätzen zu lernen. Sieh hier, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Obwohl ich nicht behaupten will, dass irgendetwas hier an das heilige Sühnopfer heranreichen kann, ist die Narbe an der Hand meines Sohnes beständig vor ihm, und er kann, wenn er möchte, seine Narbe als Erinnerung an die Wunden in den Handflächen des Erretters nutzen, die jener wegen unserer Sünden erlitten hat. Er kann auf seine Weise die Liebe erfassen lernen, die der Erretter für uns empfindet, indem er sich aus freien Stücken um unsertwillen Namen zufügen und sich verwunden, verunstalten und zerbrechen ließ. Obwohl Leid uns Einsicht zu geben vermag, müssen wir doch vorsichtig sein und dürfen keine Vergleiche ziehen, sondern nur umso mehr würdigen. Zwischen uns und dem Erretter wird es immer unendliche Unterschiede geben. Seine Bemerkung gegenüber Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht gegeben wäre, erinnert uns erneut daran, dass sein Opfer bereitwillig und aus freien Stücken geschah. Wir können niemals die Tiefe, die Außerordentlichkeit und das Ausmaß seines Leidens ertragen. Dieses Leiden ließ selbst mich, Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Doch wie Nephi können wir das, was er vollbracht hat, mehr schätzen lernen und spüren, wie sein Geist uns beisteht. Wir können den Erretter wahrhaft kennenlernen, und das ist das ewige Leben, ihn zu erkennen. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist, dass wir durch sein Leiden und sein Sühnopfer Vergebung unserer Sünden empfangen und ewiges Leben erlangen können. Ich gebe Zeugnis von seiner Sanftmut, seiner Liebe und Güte. Er ist der einzige Zeuge des Vaters und hat in allem den Willen des Vaters getan. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As someone trained in medicine,
als ausgebildeter Mediziner bestärkt mich mein Verständnis von der Komplexität, Ordnung und Harmonie des menschlichen Körpers in meinem Glauben an einen Schöpfer. Ich glaube an Gott. Ich glaube daran, dass er uns erschaffen hat. Im Gegensatz zum Glauben an einen Schöpfer steht der Glaube, dass Leben irgendwie von selbst durch Zufall entstanden ist. Das glaube ich nicht. Und wenn Gott uns erschaffen hat, wäre es doch unlogisch, dass er uns allein lässt. Dann ist es naheliegend, dass er uns Führung gibt. Zum Teil erhalten wir diese durch das, was wir Gebote nennen. Die Gebote sind nicht gegeben worden, um uns zu belasten oder einzuschränken. Sie sind Wegweiser von einem allweisen Vater im Himmel, die uns vor Schwierigkeiten bewahren, die uns in diesem Leben die Fülle des Glücks bringen und die uns sicher zu ihm nach Hause zurückbringen. 1994 hat Rabbi Harold Kushner in einer Ansprache in der BYU gesagt, ich bin ein traditioneller Jude und lebe nach den biblischen Ernährungsgesetzen. Vermutlich meinen die meisten von Ihnen, dass ich den ganzen Tag lang umhergehe und mir sage, Mensch, wie gerne würde ich ein Schweinskotelett essen, aber der gemeine alte Gott erlaubt mir das nicht. Aber nein, in Wirklichkeit gehe ich den ganzen Tag umher und sage, ist es nicht unglaublich? Da leben 5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und Gott kümmert sich darum, was ich zu Mittag esse und was für eine Sprache ich benutze. Ich werde nicht dadurch eingeschränkt, dass mir gesagt wird, dass es manches gibt, was ich nicht tun kann, weil es falsch ist. Vielmehr erhebt es mich. Wie Elder Henry B. Eyring bei der ersten weltweiten Führerschaftsschulung so viel treffender gesagt hat, der Herr hat uns seine Würdigkeitsmaßstäbe nicht gegeben, um uns von sich fernzuhalten, sondern um uns zu sich zu ziehen. Brüder und Schwestern, das Halten der Gebote ist für dieses Leben und für das nächste von entscheidender Bedeutung. Um für das celestiale Reich und die Erde, die dort herrscht, würdig zu sein, müssen wir die Gebote halten. Der einzige Maßstab, der für uns bedeutsam ist, ist ein celestialer Maßstab. In Lehre und Bündnisse lesen wir, denn wer nicht imstande ist, nach dem Gesetz eines celestialen Reichs zu leben, kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben. So einfach ist das. Aber wir brauchen nicht zu warten, um celestiale Freude zu erleben. Das Halten der Gebote bringt hier und jetzt Freude. Ich fürchte, dass sich zu viele von uns nicht vollständig verpflichtet haben, alle Gebote zu halten. Diese Heiligen sind nicht bereit, die Welt gänzlich hinter sich zu lassen. Sie zögern. In der Priestertumsführerschaftsversammlung einer Regionskonferenz sangen wir das Lied Ihr Ältesten Israels. Der Refrain enthält die Zeile aus Babylon, wir ziehen nun aus. Nach dem Lied sprach Elder Neil A. Waxwell darüber, dass der Auszug aus Babylon tatsächlich eine unserer Aufgaben ist und dass zu viele von uns dort ein Ferienhäuschen behalten möchten. Wir können nicht mit einem Fuß in der Kirche und einem Fuß in der Welt stehen. Ein Grund dafür ist der, dass die Welt und die Kirche rasch immer weiter voneinander abweichen. Wir werden das Gleichgewicht verlieren. Wir wissen, dass niemand zwei Herren dienen kann. Einige, so fürchte ich, wollen das tun, was Präsident Marion G. Romney so beschrieben hat. Sie versuchen, dem Herrn zu dienen, ohne den Teufel zu beleidigen. Jesus hat gelehrt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Wie verlieren wir unseren Geschmack? Eine Möglichkeit besteht darin, dass wir aufhören, uns von der Welt zu unterscheiden. Viele in der Kirche treiben immer mehr auf die Welt zu. Sie sehen ja immer eher ähnlich und werden es auch. Wir dürfen uns nicht treiben lassen. Robert D. Hales hat gesagt, als Heilige letzten Tage dürfen wir nicht so aussehen wie die Welt. Wir dürfen uns nicht so wie die Welt unterhalten. Unsere Gewohnheiten sollten anders sein. Unsere Freizeitbeschäftigungen sollen anders sein. In dieser Zeit des sittlichen Relativismus müssen wir bereit sein, Stellung zu beziehen und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir dürfen nicht mit dem Strom schwimmen. Natürlich schlage ich nicht vor, dass wir in die Wildnis ziehen und unsere Tür verschließen. Wir können in der Welt sein, in die Schule und zur Arbeit gehen, uns Lohnen, Vereinen, Gemeinwesen anschließen und so weiter. Aber wir müssen uns an die Maßstäbe des Herrn halten. Ich habe einen lieben Freund, einen angesehenen Arzt. Er schreibt regelmäßig einen landesweit veröffentlichten Artikel über Gesundheit. Darin befasst er sich oft mit Ernährung. Er hat ein Problem. Er liebt Donuts. Sie sind köstlich, aber normalerweise zählen sie nicht zu den gesündesten Lebensmitteln der Welt. Um dieses Dilemma zu lösen, hat er etwas erfunden, was er seine 80-zu-20 Ernährungstheorie nennt. Diese Theorie besagt Folgendes. Wenn Sie sich zu 80% richtig ernähren, können Sie die restlichen 20% essen, was Sie wollen. Vielleicht stimmt das bei der Ernährung, aber der Grundsatz 80-zu-20 ist nicht annehmbar, wenn es um Glücksspiel, Pornografie oder Ehrlichkeit geht. Brüder und Schwestern, sind wir manchmal 80-zu-20 Mitglieder der Kirche? Denken Sie einmal an eine Schwester, die den Sabbat heilig hält, außer wenn sie etwas einkaufen muss. Oder an den Bruder, der an all seinen Handlungen ehrlich ist, bis er dem Drang nicht widerstehen kann, bei den Steuerabzügen zu übertreiben, weil er so über $1,000 spart. Oder an den Vater, der freundlich mit seiner Frau und seinen Kindern umgeht, es sei denn, er hatte einen schweren Tag im Büro. Brüder und Schwestern, verkaufen wir doch unser Ferienhäuschen in Babylon und werden wir nicht nur fast, sondern ganz und gar Heilige der letzten Tage. In der Joseph Smith-Übersetzung von Lukas 14,28 sagt der Herr, entscheidet euch daher in eurem Herzen, dass ihr das tut, was ich euch lehre und gebiete. Entscheidet euch in eurem Herzen, das gefällt mir. Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass wir uns alle entschieden haben. Es gibt kostbare Segnungen, die wir nur erlangen, wenn wir unser ganzes Herz Gott zuwenden. Präsident Heber J. Grant hat gesagt, für die Heiligen der letzten Tage gibt es nur einen sicheren Weg, und das ist der Weg der Pflicht. Nicht unser Zeugnis allein, nicht wundersame Kundgebung, nicht, dass man weiß, dass das Evangelium Jesu Christi wahr und der Plan der Erlösung wahr ist, nicht, dass man gewiss weiß, dass der Retter der Erlöser ist und dass Joseph Smith sein Prophet war. Nichts davon wird uns erretten, sondern nur, dass man Gottes Gebote hält und so lebt, wie ein Heiliger der letzten Tage leben soll. Und nun, ihr jungen Damen und ihr jungen Männer, die ihr gerade die Prioritäten in eurem Leben setzt, denkt daran, dass man nur dann wahrhaft sicher ist, wenn man die Gebote hält. Finanzielle Sicherheit und die gesellschaftliche Stellung sind ohne Rechtschaffenheit hohl. Das versichere ich euch. Ihr habt in einem fröhlichen Dasein bei eurem Vater im Himmel gelebt. Ihr wart dort bei ihm. Euer Geist weiß, wie es ist, in einem zelestialen Reich zu leben. Ihr könnt in einer nicht-zelestialen Umgebung nie wahrhaft glücklich sein. Ihr wisst zu viel. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass schlecht zu sein noch nie glücklich gemacht hat. Es ist etwas Großartiges, sich schon früh im Leben ein für alle Mal zu entscheiden, was man tun wird und was nicht. Und zwar in Bezug auf Ehrlichkeit, Anstand, Keuschheit, das Wort der Weisheit und die Tempelehe. Brüder und Schwestern, bleiben Sie auf dem geraden und schmalen Weg. Nein, bleiben Sie mitten auf dem geraden und schmalen Weg. Lassen Sie es nicht treiben. Schweifen Sie nicht umher. Experimentieren Sie nicht herum. Seien Sie vorsichtig, denken Sie daran, liebäugeln Sie nicht mit dem Bösen. Bleiben Sie außerhalb der Reichweite des Teufels, geben Sie dem Satan keinen Heimvorteil. Wenn Sie nach den Geboten leben, finden Sie das Glück, das zu viele Menschen anderswo suchen. Wie Elder Nelson heute Morgen vermittelt hat, dies ist die Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Dies ist seine Kirche, die Wiederherstellung hat stattgefunden. Es gibt keinen Grund zu zögern. Ich weiß, dass Präsident Gordon B. Hinckley heute der Prophet des Herrn ist. Ich bin dankbar, an seiner Seite zu stehen, und ich danke ihm für seine Lehren, seine Führung und sein wunderbares Vorbild an Stärke. Ich weiß, dass Gott lebt und dass er unser Vater ist. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Not long after our friend Carolyn Rasmus joined the faculty of Brigham Young University, a group of her new teaching
an der Brigham Young Universität angetreten, da luden sie einige ihrer neuen Freunde für einen Samstag zu einer Wanderung in den Bergen um Provo ein. Carolyn gehörte nicht der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage an, aber sie hatte sich im Kreise ihrer neuen Kollegen sofort wohlgefühlt. Voller Begeisterung nahm sie die Einladung an. So wie die Sonne stiegen auch die Wanderer auf dem Berg immer weiter aufwärts. Etwa gegen 10 Uhr suchten sich alle einen Platz, an dem sie sich setzen konnten. Carolyn dachte, das ist ja fantastisch. Woher wussten die, dass ich jetzt eine Pause brauche? Und auch sie suchte sich ein bequemes Plätzchen zum Ausruhen. Doch ihre Weggefährten schienen diese Pause ungewöhnlich ernst zu nehmen. Einige holten Stift und Notizblock heraus, während einer auf dem Transistorradio sorgsam den Sender einstellte. Was dann geschah, sollte ihrem Leben eine ganz neue Richtung geben. Einer ihrer Freunde sagte, Carolyn, wir müssen dir etwas erklären. Dies ist der erste Samstag im Oktober und das bedeutet für uns nicht nur schönes Wetter und buntes Herbstlaub, es findet auch die Generalkonferenz der Kirche statt. Wir Heilige der letzten Tage halten inne und hören zu, wo auch immer wir sind und was wir auch gerade tun. Wir werden jetzt also zwischen den Eichen und Kiefern sitzen, auf das Tal hinabblicken und 2 Stunden lang der Stimme der Propheten Gottes lauschen. 2 Stunden, dachte Carolyn. Ich wusste nicht, dass es noch lebende Propheten Gottes gibt und erst recht nicht, dass es genug davon gibt, dass sie 2 Stunden ausfüllen könnten. Sie ahnte noch nicht, dass sie an diesem Nachmittag um 14 Uhr noch eine 2-stündige Rast einlegen würden und dass man sie einladen würde, am nächsten Tag 4 weitere Stunden lang die Konferenz zu Hause mitzuverfolgen. Der Rest ist schon Geschichte. Ihre Studenten schenkten ihr ein in Leder gebundenes Exemplar der Heiligen Schriften. Freunde und Familien in der Gemeinde, die sie nun besuchte, begegneten ihr mit Liebe und sie hatte geistige Erlebnisse, die wir all denen wünschen, die auf das Licht des Evangeliums zugehen. Carolyn ließ sich taufen und konfirmieren und wurde Mitglied der Kirche. Der Rest ist, wie gesagt, Geschichte. Als sie an dem Tag hoch oben auf dem Berg mit dem Y zum ersten Mal die Generalkonferenz miterlebte, ging für Schwester Rasmus die prophetische Einladung Jesajas in Erfüllung. Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Eine wunderbare Generalkonferenz geht nun langsam zu Ende. Wir hatten die Freude, von unseren Führern zu hören, darunter und vor allem von Präsident Gordon B. Hinckley, dem Mann, den wir als Stimme Gottes auf Erden bestätigen, unseren lebenden Propheten, Seher und Offenbarer. So wie die Propheten in allen Evangeliumszeiten, von Adam bis heute, hat Präsident Hinckley uns alle sozusagen in einem weltweiten Ersatz für das Tal Adam und die Ahman um sich geschart, hat uns seine Liebe erwiesen, uns belehrt und hat uns seinen Segen zuteil werden lassen. Ich glaube, man kann sagen, dass alle Brüder und Schwestern, die dieses Wochenende zu uns gesprochen haben, sich wünschten, dass die Konferenz für uns erbauend sein möge und, falls erforderlich, unserem Leben eine neue Richtung geben möge, so wie es bei Schwester Rasmus und tausenden anderen war, die alle halbe Jahre der Aufforderung in dem Lied folgen, kommt, höret, was der Heiland spricht, Propheten tat erst kund. Ich möchte meinem Zeugnis und meiner Dankbarkeit für die Botschaften und die Bedeutung der Generalkonferenz Ausdruck verleihen und zumindest 3 Punkte anführen, die bei dieser halbjährlichen Zusammenkunft aller Welt verkündet werden. Erstens, es wird eindrücklich und einstimmig erklärt, dass es wieder einen lebenden Propheten auf Erden gibt, der im Namen des Herrn spricht. Wie sehr brauchen wir doch diese Führung? Diese Zeit ist turbulent und schwierig. Wir sehen Kriege in aller Welt und Probleme im eigenen Land. Unsere Mitmenschen sind von Kummer bedrückt und haben familiäre Probleme. Unzählige Menschen kennen Angst und Schwierigkeiten aller Art. Das erinnert uns daran, wie die Menschen, die Lehi in seiner Vision vom Baum des Lebens sah, von einem finsteren Nebel eingehüllt waren. Alle waren in diesem Nebel, der Rechtschaffene und der Nicht-Rechtschaffene, jung und alt, der Neubekehrte und auch das langjährige Mitglied. In diesem Gleichnis sind alle den Bedrängnissen ausgesetzt und nur die eiserne Stange, die ja das Wort Gottes darstellt, kann sie an einen sicheren Ort führen. Wir alle brauchen diese Stange. Wir alle brauchen das Wort Gottes. Niemand findet ohne es Sicherheit. Denn wenn dies nicht da ist, kann jeder auf verbotene Pfade abfallen und verloren gehen. Wie dankbar sind wir doch, dass wir bei der Konferenz an den vergangenen zwei Tagen die Stimme Gottes gehört und gespürt haben, wie viel Kraft die eiserne Stange uns gibt. Es kam nicht häufig vor, aber im Laufe der Jahre haben doch einige angedeutet, die Äußerungen der führenden Brüder seien weltfremd. Sie wüssten nicht, was momentan vorgehe. Einige Richtlinien und Verfahren seien überholt und heutzutage nicht mehr erforderlich. Als einer der Geringsten, die von Ihnen bestätigt wurden, die Führung der Kirche direkt mitzuerleben, erkläre ich aus tiefster Seele, dass ich noch nie in meinem privaten oder beruflichen Umfeld mit irgendeiner Gruppe zu tun hatte, die so gut informiert war, die so genau wusste, womit wir konfrontiert werden, die so gründlich in die Vergangenheit schaut, offen ist für Neues und alles sorgfältig überlegt und gebeterfüllt abwägt. Ich bezeuge, dass diese Gruppe von Männern und Frauen einen weitaus größeren Einblick in sittliche und gesellschaftliche Fragen hat, als jedes andere mir bekannte Forschungsinstitut oder Expertenteam, das sich irgendwo auf der Welt damit befasst. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass diese Menschen durch und durch gut sind, hart arbeiten und demütig leben. Es ist keine banale Sache, dass diese Kirche der Welt erklärt, sie habe Propheten, Seher und Offenbarer. Aber wir tun es dennoch. Dies ist ein wahres Licht, das in einer dunklen Welt erstrahlt, und es strahlt von dieser Konferenz aus. Zweitens, jede dieser Konferenzen ruft zum Handeln auf, nicht nur uns selbst, sondern alle um uns herum. Diejenigen, die zu unserer Familie und zu unserer Kirche gehören und diejenigen, die nicht dazu gehören. Erst heute Morgen hat uns Präsident Hinckley in bewegenden Worten an das 150. Jubiläum der Handkarrenabteilungen erinnert, die zu der Zeit, als man im Oktober 1856 hier im Salzseetal zur Generalkonferenz zusammenkam, die letzten Meilen durch das eisige Nebraska stapften und schon bald in unpassierbaren Schneewehen in Wyoming stecken bleiben sollten. Er zitierte die inspirierende Aufforderung, die Präsident Brigham Young den Heiligen bei dieser Generalkonferenz mitgab. Geht und holt die Leute, die jetzt in der Prärie sind. Genauso wie es bei der Generalkonferenz im Oktober 1856 darum ging, Menschen in Not zu retten, ist dies auch der Leitgedanke dieser Konferenz, der letzten Konferenz und auch der nächsten im Frühjahr. Bei dieser Konferenz haben wir es vielleicht nicht mit Schneestürmen und Begräbnissen im gefrorenen Boden zu tun, aber es gibt noch immer Menschen in Not, die Armen und die Erschöpften, die Entmutigten und Niedergeschlagenen, diejenigen, die auf die zuvor erwähnten verbotenen Pfade geraten sind und unzählige, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Sie alle sind dort draußen mit ihren müden Knien und herabgesunkenen Händen, und dann setzt das schlechte Wetter ein. Sie können nur von denen gerettet werden, die mehr haben, mehr wissen und mehr helfen können. Sie brauchen sich auch nicht zu fragen, wo sind sie denn? Sie sind überall. Zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in jedem Ort, jedem Kreis und jedem Land in dieser Welt. Spannen Sie Ihre Zugtiere vor den Wagen, beladen Sie ihn mit Ihrer Liebe, Ihrem Zeugnis und einem Sack mit geistiger Nahrung und fahren Sie los, ganz gleich wohin. Der Herr wird Sie zu den Bedürftigen führen, wenn Sie selbst das Evangelium Jesu Christi annehmen, das bei dieser Konferenz verkündet wurde. Öffnen Sie Ihr Herz und reichen Sie denen die Hand, die in der Prärie unserer Zeit feststecken oder vor dem Teufelsschlund stehen. Wenn wir das tun, leisten wir der wiederholten Aufforderung des Meisters Folge, uns der verlorenen Schafe, Münzen und Seelen anzunehmen. Mein letzter Punkt. Eine Generalkonferenz der Kirche ist eine Erklärung an die Welt, dass Jesus der Messias ist, dass er und sein Vater, der Gott und Vater von uns allen, dem jungen Propheten Joseph Smith erschienen sind und damit die Verheißung aus alter Zeit erfüllt haben, dass der auferstandene Jesus von Nazareth seine Kirche auf Erden wiederherstellen werde und ebenso wiederkommen werde, wie die Heiligen in Judäa ihn haben zum Himmel hingehen sehen. Diese Konferenz und jede andere Generalkonferenz ist die Erklärung, dass er in Armut und Demut auf die Erde herniedergekommen ist, um Leid und Ablehnung zu erfahren, Enttäuschung und Tod, damit wir genau davor bewahrt bleiben, wenn sich die Ewigkeit vor uns ausbreitet, damit wir durch seine Wunden geheilt werden. Diese Konferenz verkündet jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk die liebevolle Verheißung des Messias, dass seine Huld ewig währt. All denen, die meinen, sie seien verloren oder ohne Hoffnung, die glauben, sie haben viel zu lange, zu viel falsch gemacht. Jedem von Ihnen, der fürchtet, er stecke auf der verschneiten Prärie des Lebens fest und sein Handkarren sei inzwischen kaputt, ruft diese Konferenz die unermüdliche Zusicherung Jesu zu: Meine Hand bleibt ausgestreckt. Ich strecke Ihnen meinen Arm von Tag zu Tag hin, sagt er, und vielleicht werden Sie mich leugnen, dennoch werde ich zu Ihnen barmherzig sein, falls Sie umkehren und zu mir kommen. Denn mein Arm ist den ganzen Tag lang ausgestreckt, spricht der Herr Gott der Heerscharen. Seine Barmherzigkeit währt für immer und seine Hand bleibt ausgestreckt. Er hat die reine Christusliebe, die Nächstenliebe, die niemals aufhört, das Mitgefühl, das anhält, selbst wenn jede andere Kraft versagt. Ich gebe Zeugnis von diesem Jesus, der auf uns zukommt, uns rettet und Erbarmen hat, dass dies seine erlösende Kirche ist, die auf seiner erlösenden Liebe gebaut ist und dass, wie es im Buch Mormon heißt, Propheten unter das Volk kamen, die vom Herrn gesandt waren, es zu verkünden. Ja, es kamen wiederum Propheten in das Land. Ich bezeuge, dass Präsident Gordon B. Hinckley in jeder Hinsicht so ein Prophet ist, von Scheitel bis zur Sohle, dessen Leben und Stimme uns teuer sind und der nun diese halbjährliche Konferenz schließen wird. Für all diese Segnungen und so viele mehr möchte ich anlässlich der Generalkonferenz danken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
It's almost difficult to
es ist beinahe etwas schwierig, jetzt das Ende dieser Versammlung und der Konferenz anzukündigen. Aber am Ende dieser Konferenz bedanken wir uns herzlich beim Tabernakelchor, dem Chor der Missionarsschule in Provo, sowie dem Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Brigham City, samt ihren Dirigenten und Organisten, für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Präsident Gordon B. Hinckley, unser geliebter Prophet, ist nun Schlusssprecher dieser Versammlung. Nach Präsident Hinckleys Worten singt der Chor: Wir danken, o Gott, für den Propheten. Das Schlussgebet spricht dann Elder Donald L. Staley von den 70ern. Präsident Hinckley, unser Prophet.
Meine lieben Brüder und Schwestern, was für eine Wunder sind doch diese Konferenzen. Man kann sie mit nichts vergleichen. Nichts in der Welt. Wenn man bedenkt, wenn wir uns hier versammeln, in diesem großen Konferenzzentrum, dann wird das, was wir hier sagen, weltweit ausgestrahlt, damit die Menschen auf jedem Kontinent
Gott gemeinsam verehren können, den lebendigen Gott. Es ist wahrlich ein Wunder. Alle, die heute gesprochen haben, die bei dieser Konferenz gesprochen haben, es sehr gut gemacht. Manchmal wünschen wir uns, wir könnten von allen Generalautoritäten hören. Leider war das nicht möglich. Die Vertreter der Hilfsorganisationen haben uns mit ihren Botschaften inspiriert. Die Gebete haben uns gleichermaßen inspiriert. Die Musik war einfach ausgezeichnet. Wir sind dankbar für dieses gewaltige Konferenzzentrum, dieses große Auditorium, in dem wir uns versammeln können, und für die Technik, die es erlaubt, dass unsere Worte hinaus in die Welt zu unseren Mitgliedern in vielen Ländern gelangen. Wir wünschten, es gäbe Frieden auf Erden und beten beständig darum, dass er sich doch einstellen möge. Nun, meine lieben Mitstreiter, verabschieden wir uns mit einem Segen. Möge der Geist des Herrn bei Ihnen zu Hause sein. Mögen Ihre familiären Beziehungen von Liebe geprägt sein. Darum beten wir, wenn wir Ihnen nun für weitere 6 Monate auf Wiedersehen sagen, im heiligen Namen unseres Erlösers. Und wir lassen ihn unserem Segen in seinem Namen, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, wir danken dir für unseren Propheten, den wir so sehr lieben. Hilf uns nun, Vater, dass wir vorangehen und das tun, worum er uns gebeten hat, wie auch die anderen Propheten und Apostel. Wir sind so sehr dankbar für unsere Mitgliedschaft in der Kirche, für die Gelegenheiten, die wir haben, die Segnungen zu genießen. Hilf uns allen, Vater, dass wir das, was wir brauchen, aus dieser Konferenz mitnehmen und dass wir es in unserem Leben so umsetzen, dass wir anderen dienen können, wie es dem Bedarf entspricht. Wir sind dankbar für all die Segnungen und wir bitten dich, die zu segnen, die uns über uns präsidieren, wie Präsident Hinckley. Darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies
war eine Übertragung von der 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.